ob ihr euch schon gefragt habt, warum steht da ein Feuerlöscher? Gut, den habe ich mitgebracht. Und zwar habt ihr vom Text her, den ihr gehört habt, da war auch von Feuer und von Löschen die Rede. Und ich möchte einfach, dass ihr dieses Bild des Feuerlöschers im Kopf behaltet. Das könnt ihr jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich brauche, aber die Zeit, über die ich predige, euch den Feuerlöscher genau angucken, damit er sich einprägt. Ich hoffe, dass ich nach dieser Predigt auch nochmal zu euch kommen darf. Manchmal ist es vielleicht für den einen oder anderen hart oder nicht so erfreulich oder nicht so toll. Aber trotzdem, wir werden den Sack schon so zubinden, dass wir merken, dass Gott uns liebt. Also heute geht es einmal um den Begriff Löschen. Zunächst wollen wir einmal überlegen, welche Bedeutung dieses Wort eigentlich hat. Jeder denkt natürlich als erstes, und darum auch der Feuerlöscher hier, ans Löschen eines Brandes. Das heißt, etwas zunichte machen, was mich bedroht. Etwas entfernen, was mir schaden könnte und was mir nicht gut tut. Und gerade im letzten Jahr, erinnere ich mich so, in der Sommerzeit haben wir aus den südlichen Ländern, ob es Portugal, Spanien oder sonst wo war, immer wieder die Bilder vor Augen gehabt, Waldbrände en masse, und die Feuerwehr wurde der Sache nicht Herr. Und es ist wichtig, dass man so einen Brand irgendwann mal in den Griff kriegt. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Ich habe zwar Enkel, aber ich habe in deren Schulhefte noch nicht so nachgeguckt. Zu meiner Zeit früher gab es in den Heften noch ein sogenanntes Löschblatt. Und das Löschblatt wurde immer für alles andere gebraucht. Meistens wurde es gebraucht als Spickzettel für irgendwelche Arbeiten. Denn das war ein Blatt, das durfte auch während der Klassenarbeiten auf dem Platz liegen. Und man durfte sich nur nicht erwischen lassen, wenn man darauf seine entsprechenden Notizen gemacht hatte. Die Eigenschaften dieses Blattes entsprechen aber überhaupt nicht dem Namen. Löschblatt. Es war eigentlich dazu gedacht, und damals schrieb man ja noch richtig mit Füller und Füllfederhalter und Tinte, da musste man sie aufdrehen, dann konnte man die Tinte in den kleinen Tank einsaugen. Und wenn man geschrieben hat, war die Tinte immer noch feucht. Und dann tat man gut daran, dass man ein Löschblatt nahm, kurz drauflegte, damit nicht der Text verschmierte. Ich weiß, unser jüngster Sohn ist Linkshänder und der hatte mit sowas immer Probleme. Der hatte dann mit links geschrieben und wusch, alles verschmiert, weil man von links nach rechts schrieb und mit der linken Hand anstatt mit rechts. Das Löschblatt war allemal dazu da, eventuell ein Tintenklecks, und das passierte bei diesen Drehfühlern auch mal, in Schach zu halten. Von entfernt war da nicht die Rede. Denn wenn der Tintenklecks recht groß war, konnte man ihn höchstens noch eindämmen, aber dann war auch Schluss. Der Klecks blieb. Dann kam eine geniale Erfindung, der Tintenkiller. Mit dem Tintenkiller verhielt sich das super. Man nahm den, wenn man sich verschrieben hatte, mit der einen Seite des Stiftes machte man den Text weg. Aber dann kam wieder ein kleiner Nachteil. Da musste man nämlich nur den Tintenkiller rumdrehen und auf der anderen Seite war eine Spezialmine, die war gefüllt mit so einer Spezialtinte. Dann konnte man auf der gekillerten Stelle nämlich wieder schreiben. Das ging mit der Tinte nicht. Beim Computer hat der Begriff Löschen noch eine ganz andere Bewandtnis. Die kann negativ sein und auch positiv. Ich kann mich erinnern, negativ. Ich mache ja für unseren Eisenbahnverein eine Zeitschrift und ich war einmal ziemlich fertig mit allem und dann wollte ich die wieder aufrufen. Nichts ging mehr. Irgendwas hat sich gelöscht, irgendwo ein Fehler, keine Ahnung, ich konnte alles von vorne machen. Das war schon heftig. Aber andersrum im positiven Sinne, wenn wir auf unserem Computer nicht mal irgendwann hingehen, irgendwelche Daten löschen, die schon uralt sind oder die man gar nicht mehr braucht, dann kann es passieren, dass der Rechner irgendwann so voll ist, dass alles Ewigkeiten dauert und man nachher noch mit Speichern Probleme hat. Gut, heute sind es Festplatten, die sind ja irre groß. Ich weiß, unser Sohn hatte eine, das war 40 Megabyte. Da war der schon stolz wie Oscar. Heute spricht man schon von Terabyte. irre viel Speicherplatz. Alles aber hat mit Löschen zu tun. Und darum geht es heute. Bisher haben wir das Wort Löschen ja meist in positiven Zusammenhängen gesehen. Aber wenn wir jetzt die Nachrichten schauen im Fernsehen, so stellen wir fest, dass Löschen auch einen negativen Ausklang hat. Nämlich, wenn man das kleine Wort aus davor setzt, nämlich auslöschen. Und in Syrien sind ganze Dörfer ausgelöscht worden und Städte platt gemacht worden, nur um irgendwelche Rechte durchsetzen zu können oder Land besetzen zu können. Und das kurioserweise manchmal oder meistens auch durch Feuer. Die Tageszeitungen sind auch voll davon, wenn da eine Familie ist, wo der Familienvater die ganze Familie auslöscht und sich dann noch selbst umbringt. Alle schon da gewesen. Etwas Abartiges, Unmenschliches. Ich möchte heute aber nicht diese negative Art oder negativen Dinge, die mit Löschen zu tun haben, beleuchten, sondern ich möchte mich auf die positiven Dinge beschränken, die aber auch vordergründig nicht gleich positiv klingen, wie wir in unserem Text gehört haben. Es soll uns einfach nochmal daran erinnern, dass Gott uns sieht und tut und handelt. Den Text, den wir gehört haben, ist geschrieben als oder überschrieben als Wehklage über Jerusalem. Überschrieben mit diesem Satz, den Gott wichtig fand, denn Jerusalem war seine Stadt. Es ist also von der Stadt Gottes die Rede. Und die Menschen, die in dieser Stadt lebten, haben sich anderen Dingen zugewandt, haben andere Dinge in ihr Leben hineingelassen, die nun begannen, ihr Leben zu bestimmen. Wie aber wurde sowas möglich? Wie kam es dazu, dass die Menschen nichts mehr von Gott wissen wollten? Jetzt aber wohnen dort lauter Mörder, steht im vorstehenden Text. Ich möchte euch anhand von drei Punkten versuchen, euch auf einen Weg zu bringen, der auch uns persönlich angeht, wie ihr nachher merken werdet. Als erstes, Kontrolle verloren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, dass man in manchen Dingen im Leben plötzlich die Kontrolle verloren hat. In der Kindheit früher, bei mir war es mal so. Mein Vater war bei der Firma Thyssen beschäftigt, am Hochofen. Und ich als kleiner Knirps wollte doch mal sehen, wie sieht glühendes Eisen aus? Ich nahm also die beste Nähschere von meiner Mutter, warf den Gasherd an, und das alleine war schon sehr verwerflich, und hielt die Schere lustig in die Flammen. Es dauerte und dauerte und die Spitze wurde rot glühend. Ich war begeistert. Aber das wusste ich. Ich konnte die Schere, nachdem ich das gemacht hatte, nicht einfach irgendwo hinlegen. Nein, die musste ich jetzt ja wieder abkühlen. Also unter den Wasserkran damit. Es zischte schön. Und dann fuhr mir der Schreck in die Glieder von oben bis unten. Ich erinnere mich, dass ich die gute Schere meiner Mutter unbrauchbar gemacht hatte. Ich wollte einfach nur mal sehen, wie es aussieht, wenn sie glüht, und wie ich sie unter Wasser gehalten hatte und wieder in den Händen hielt, war sie blau angelaufen. Und nun konnte ich überhaupt nicht mehr verschweigen, dass irgendwas mit dieser Schere passiert war. Unweigerlich würde meine Mutter das ja feststellen und zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass die Schere auch nicht mehr gut schneiden konnte. Mir war also die Sache außer Kontrolle geraten. Und es kam, wie es kommen musste. Ich bekam eine Standpauke ersten Ranges. Ärger ohne Ende. Selbst meine Oma konnte sich im Kommentar nicht verkneifen, wie sie davon hörte, was ich da gelappt hatte. Mit Gas umgehen ist ja furchtbar. Und genau dies schien damals in der Situation von Jerusalem ähnlich gewesen zu sein. Man hatte sich Dingen zugewandt und man war so weit in diese Dinge verstrickt, dass man die Situation im eigenen Leben nicht mehr unter Kontrolle hatte. Wie bei einem Feuer, wo das auch passieren kann. Nämlich, auch bei uns in der Nähe, früher waren da noch keine Häuser, wollten Kinder mal nur ein kleines Feuerchen machen. Das wurde dann so groß, bis schließlich die Feuerwehr kommen musste. Also war dieses Zündeln auf der Wiese total aus dem Ruder gelaufen. So mancher, der dieses erlebt hat, musste dann wirklich die Feuerwehr rufen, um die Sache überhaupt noch in den Griff zu kriegen. Und so eben auch bei den Menschen des Volkes Israel. Nur sie haben es eigentlich nicht bemerkt. Sie haben nicht verspürt, dass sie auf irgendwelchen anderen Wegen gingen. Sie haben die Kontrolle verloren. Sie sind sicher, wie wir auch, in den Tempel gegangen, im Gottesdienst oder in den Handlungen, die im Tempel vollzogen wurden, dabei gewesen. Genauso wie wir sonntags in die Gemeinde kommen. Alles klar, alles in Ordnung. Aber irgendwo spielt dann das Wort Tradition eine Rolle. Es sei mir nun erlaubt, hier einmal eine Parallele herzustellen, denn wir alle sind Menschen, die sich Christen nennen. Und geht es nicht genauso, uns genauso wie den Menschen damals? Deshalb möchte ich mit euch so eine kleine Standortbestimmung durchführen oder mit euch gemeinsam besprechen. Wichtig ist, ich schließe mich all den Gedankengängen oder habe das schon zu Hause beim Vorbereiten getan, mit ein. Denn ich bin ja nicht besser wie ihr. Wo haben wir aber die Hauptinhalte in unserem Leben? Können wir sagen, wir haben unsere Situation, wo wir jetzt gerade leben, im Griff? Ich möchte niemandem von euch Unglauben oder einen unlauteren Lebenswandel unterstellen, den, denke ich, hat niemand von uns. Aber die kleinen Dinge ist das Eigentliche, was uns vom Weg abbringt. Die kleinen Dinge, die uns wegbringen von dem, was uns eigentlich bestimmen sollte. Das sind die gefährlichsten. Nicht die großen Dinge, die würden wir ja nicht machen. Aber die kleinen Dinge. Vielleicht ist es erst nur so eine kleine Glut, die in einem ist, die irgendwie einem was madig macht, was einem nicht mehr gefällt vom Glauben und alles so anstrengend. Ein kleines Glimmen. Aber da fängt es an. Heute wird, und ich habe das, ich glaube, erst gestern oder wann wieder in der Zeitung gelesen, dass laufend Kirchen geschlossen werden. Für mich, wenn ich dieses höre, ist es immer wie ein Stich ins Herz. Da wird eine Kirche entweiht, geschlossen oder sogar abgerissen. Ich frage mich manchmal, wie sowas möglich ist. Es ist einfach entstanden, weil viele Menschen um uns herum nicht nur Glimmen im Herzen haben, sondern wo es lodernd brennt, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Ich erinnere mich, in den Zeiten, ich bin zwar nicht im Krieg groß geworden, sondern kurz nach dem Krieg, in den 50er Jahren, da waren die Kirchen rappelvoll, weil die Leute nichts anderes hatten als den Strohhalm des Wortes Gottes und die Gnade, die Gott uns geschenkt hat, die heute durch welche kleinen Flämmchen zum Flächenbrand bei so vielen Menschen geworden sind. Und wenn wir da nicht aufpassen, kann es sich zu einem Desaster entwickeln. Und ich denke auch, da sind wir freie Kirchen, freie Gemeinden, ob Baptisten oder freie evangelische Gemeinden oder andere Benennungen, nicht von verschont. Ich bin sicher, dass jeder von uns, ich sage es mal einfach so, und das ist der Grund, warum ich vorher sagte, ob ihr mich nochmal einladet, dass jeder von uns irgendwo so ein kleines Flämmchen in sich hat, dass man nicht kundtut und dem man eigentlich nicht so richtig zu Leibe rückt. Deshalb kommt der zweite Punkt, die Lage erkennen und einschätzen. Die eigene Lage erkennen und einschätzen. Ich denke, dass man das alles nicht allein schafft. Um hier eine effektive Löschung der Flammen zu schaffen, bedarf es eines Überblicks, der lebensrettend ist. Was ist denn passiert? Bei der Feuerwehr ist es so, wenn die zu einem Brandherd kommen, die springen nicht wie die wilden Affen vom Auto runter, Schlauch raus und fangen an zu spritzen. Die sehen erstmal, wo brennt und was brennt. Selbst dieser Feuerlöscher ist gar nicht geeignet für bestimmte Dinge, sondern nur für eine Brandrichtung, normaler Haushaltsbrand, wie auch immer. Aber zum Beispiel für Elektronik und Computerteile, wenn es so brennt, ist der überhaupt nicht geeignet. Und ihr kennt alle das Beispiel, wenn jemand versucht, die brennende Bratpfanne oder immer was auch mit Wasser zu löschen, der wird sein blaues Wunder erleben, denn die Stichflammen schlagen dann hoch bis zur Decke. So ist also uns der Überblick wichtig, zu erkennen, was ist denn bei mir passiert? Was ist da los? Und nur so kann das richtige Löschmittel zum Einsatz kommen. Allein in unser aller Leben ist es wirklich genauso entscheidend, was das Feuer meiner Trennung von Gott in meinem Leben entfacht hat. Ich will nicht sagen, dass wir alle von Gott weit entfernt sind. Wir sitzen ja schließlich hier und wollen Gottes Wort hören. Aber trotzdem, ich erinnere noch mal an diese kleinen Flämmchen. Für uns Menschen hat sich aber Gott etwas Tolles einfallen lassen. Ich will mal den Vers noch mal lesen, in Jesaja 1, den Vers 24. Da steht: Darum sagt der Herr, der Herrscher über die ganze Welt, der mächtige Gott Israels, ich bin voller Zorn auf euch und ich muss mir Luft verschaffen. Ich werde eure Feindschaft vergelten. Hartes Wort. Hartes Wort. Doch es gibt etwas Neues. Seit dem Kommen Jesu auf unsere Erde hat Gott diesen Text nicht verworfen. Er will uns damit immer wieder neu darauf hinweisen, dass es in unserem Leben diese kleinen Flämmchen gibt. Aber durch Jesu Kommen auf die Erde hat sich vieles geändert. Er hat uns jemanden an die Seite gestellt, der immer da ist. Wie ein Feuerlöscher, der jetzt die ganze Zeit hier steht. Der ist da, griffbereit. Wir können ihn sehen, wir können ihn anfassen. Und in der Firma, wo ich früher gearbeitet habe, ich bin ja in der Druckerei tätig gewesen, da lagert ja tonnenweise Papier. Feuerlöscher hatten wir en masse. Aber ich bin täglich da vorbeigelaufen, habe überhaupt keine Gedanken gemacht, dass der wichtig sein könnte. Und so ist es in unserem Leben auch. Wir haben so Dinge in uns, da gehen wir ganz drüber hinweg, die sind ja nicht so wichtig. Wir sollten uns aber immer bewusst sein, und das heißt die Lage erkennen und einschätzen, dass man im Brandfall auf den Feuerlöscher zurückgreifen kann. Und dieses Bewusstsein verschafft einem dann schon einen klaren Überblick über unser Leben. Das Kreuz Jesu ist also immer wie ein präsenter Feuerlöscher in einem Raum, der bereit ist, mein Leben in einer Notsituation zu retten. Ist also mein Leben in Brand geraten, auch wenn es nur ein kleines Flämmchen ist, bin ich also Jesus mehr oder weniger von der Fahne gegangen, dann ist der Überblick wichtig. Habe ich erkannt, woran mein Leben mehr hängt als an Jesus, dann muss ich mich umschauen, dass ich ein geeignetes Löschmittel dagegen finde. Und Jesu hat eine Vielfalt von Löschmitteln. Denn jeder hat ein anderes Flämmchen, das speziell gelöscht werden müsste. Ich will damit nicht sagen, dass wir uns an Dinge hängen in unserem Leben, die uns Freude machen. Ihr wisst, ich bin begeisterter Modelleisenbahner und das bleibe ich auch. Aber wenn ich aufgrund dessen nicht mehr das Wort Gottes lesen würde und nicht mehr in den Gottesdienst gehen würde, dann habe ich eine Flamme. Und der dritte Punkt, der jetzt kommt, richtig handeln. Was nun tun? Wenn wir nun also erkannt haben, wo unser Fehlverhalten liegt, dann darf ich das auch vor Gott bringen. Dann darf ich mit ihm reden. Und ich darf mir auch jemand an die Seite nehmen, wenn ich möchte und Vertrauen habe, und darüber reden. Ich hoffe, und ich habe ja gerade zu Anfang in den Bekanntmachungen gehört, dass Friedhelm mir erzählte von der tollen Geschichte in den Krankenhausbesuchen. Ich wollte euch nämlich auch fragen, habt ihr in der Gemeinde wirklich auch noch Punkte, wo ihr vor Begeisterung sprüht, wo ihr euch freuen könnt und sagt, jawohl, hier ist Jesus, hier ist Gott. Dann, wenn ihr das habt, dann kann ich nur sagen, Halleluja. Aber oft sind wir doch mutlos und enttäuscht. Ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich die Lust verloren hatte, mich irgendwie und irgendwo noch zu engagieren. Und ich möchte niemandem zu nahe treten und wie gesagt seinen Glauben absprechen, aber ich weiß nicht so recht, ob eure oder ob meine Gemeinde so handelt, dass es Wachstum gibt und eine gute Gemeinschaft gibt. In unserer Gemeinde gibt es ein Ehepaar, die sind noch ein klein bisschen älter wie Jutta und ich, und die singen grundsätzlich nicht mit. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Die sitzen im Gottesdienst und singen nicht mit. Denen sind die Lieder zu modern. So ein Lied, wie wir vorhin gesungen haben, ich sagte mal ein bisschen platt, da haben die keinen Bock drauf. Und dann fasse ich mich an den Kopf und denke, wir sitzen alle in der Gemeinde, ob wir ein Choral singen oder ein modernes Anbetungslied, wir wollen doch das Gleiche. Wir haben doch den gleichen Inhalt. Und da frage ich mich, da ist eine Flamme, oder da sehe ich, da ist eine Flamme, die irgendwas zunichte macht, was die Gemeinde stört. Und letzten Sonntag, ich hatte Begrüßungsdienst an der Tür, kam ein etwa 13-, 14-jähriges Mädchen angestürmt und sagte, ja, sie ist gerade erst hierher gezogen, die Eltern haben sich getrennt und sie ist im Konfirmationsunterricht und das wäre in Rheinberg, das ist so weit weg und sie wollte dann bei uns in den Gemeinde in den Gottesdienst gehen und vom Pastor den berühmten Stempel kriegen, dass sie da war. Ich habe ihn den Weg in den Gottesdienstsaal gewiesen und 2 Minuten später kam ein Mann, der erzählte mir eine ähnliche Geschichte, das war der Vater. Aber wie die wieder rausgingen, der Vater nahm sich von unserem Bücherbord ein Prospekt mit, wir führen demnächst einen Glaubenskurs durch und sagt, wir kommen wieder. Das Mädchen hat die Predigt und der Gottesdienstverlauf irre beeindruckt. A, wir haben viele moderne Lieder gesungen. Und unser Pastor hatte in der Predigt, muss ich mal eben erzählen, vom verlorenen Sohn gesprochen. Quintessenz war, der Name ist eigentlich falsch, die Geschichte müsste sein, der wartende Vater. Dann ist in der Predigt plötzlich von der Kanzel runter und ist auf einen in die Gemeinde zugelaufen und hat den umarmt, wie den verlorenen Sohn. Das war nicht abgesprochen. Der sauste durch die Gänge, alles lachte, aber es war Leben in der Gemeinde. Es war Freude in der Gemeinde. Und so ein junges Mädchen geht raus und sieht, hier war was los. Und hier ist Glaube vorhanden und hier wird Gott gelebt. Leider ist die Gemeinde oft auch ein Spiegel, wie sich deren Mitglieder verhalten. Habe ich den Überblick in meinem Leben verloren, was die Beziehung zu Jesus angeht? Dann geht natürlich auch der Bezug oft zur Gemeinde verloren. Dann fällt es einem doch schwer, sonntags aufzustehen und zwischen nicht mitsingen und dem Bruch zur Gemeinde ist möglicherweise nur noch ein ganz, ganz kleiner Schritt. Was kann also ich als Einzelner tun, um das Feuer, das vielleicht sich mal zu einem Waldbrand entfachen könnte, zu löschen? Ich sollte den Feuerlöscher benutzen. Das ist vielleicht eine Antwort, werdet ihr jetzt denken. Aber so einfach ist die Antwort natürlich nicht. Wenn mir im echten Brandfall nicht bekannt ist, wie so ein Ding nämlich funktioniert, dann habe ich ein Problem. Ich habe die rettende Geschichte in der Hand und weiß nicht, wie ich damit umgehe. Es brennt um mich her und ich stehe da und benutze es nicht. Wir müssen also uns kundig machen, wie ein Feuerlöscher, dieser, und wie der Feuerlöscher, nämlich Jesus, funktioniert, wenn nichts mehr geht. Ich habe erst die Feuerlöscher bei uns in der Firma wahrgenommen, als man begann, mit den Mitarbeitern Übungen durchzuführen auf dem Betriebshof. Wirklich Feuer angemacht und dann mal löschen. Wie geht denn das? Da muss man den Ring rausziehen und bis das funktioniert. Aber wir wussten es anschließend. Und genauso lädt uns Jesus ein. Er hat jetzt hier keine Bedienungsanleitung und sagt, hier steht schwarz auf weiß, so könnt ihr es machen. Aber er verspricht uns, wenn wir uns an ihn wenden, wenn wir ihm die Not sagen und auch die oder das kleine Flämmchen, das in uns irgendwo brennt, was uns hindert, ihn mit Namen nennen oder mit einem Vertrauten Seelsorger, der in unserer Gemeinde ist, oder einen guten Freund, wenn wir ihm das sagen, dass wir irgendwo gehemmt sind, dann ist er der Letzte, der dann nicht löschen würde. Es gibt die Geschichte, die mir mein Bruder oft erzählt hat, der früher in der Suchtkrankenarbeit tätig war. Ich nenne mal dem Beispiel eines Alkoholikers. Wenn jemand davon frei werden will, muss er restlos verzichten. Der kann nicht sagen, ach, ich trinke abends noch mal ein Bierchen, dann ist aber gut. Oder ein Schnäpschen ist ja nicht so ein Problem. Restlos, nichts geht dann mehr. Denn wenn ich eine kleine Flamme in Gang setze, wird ein riesiges Feuer draus. Und die meisten Alkoholiker, und ich sage es bewusst, auch wenn sie trocken sind, sie bleiben Alkoholiker, die haben ein Problem, sobald irgendwann mal wieder Alkohol durch die Kehle fließt. Ich muss also ständig mit meinem persönlichen Feuerlöscher auf Du und Du stehen. Ich muss ihn gut kennen. Ich muss schon in der Lage sein, im Keim Flammen ersticken zu können, die mein Leben bedrohen. Feuerlöscher müssen übrigens vom Gesetzgeber her immer auf ihre Funktionalität überprüft werden. Dieses Beispiel hinkt bei Jesus. Jesus funktioniert immer. Der braucht nicht überprüft werden, geht er jetzt oder geht er nicht? Der geht immer. Aber wenn wir Zweifel haben, wir dürfen ihn testen. Wir dürfen ihn bitten, Herr, wenn es dich gibt, du kannst in meinem Leben einiges umkrempeln. Und ich bin sicher, er funktioniert. Wir aber sind die, die Jesus manchmal in die äußerste Ecke stellen und ihn ab und an mal erwählen. Wie ein Feuerlöscher, der irgendwo im Keller hängt, verstaubt ist und wenn es mal brennt, weiß man gar nicht, wo war der eigentlich noch. In unserem Text, Vers 27, steht noch Folgendes, den möchte ich auch noch mal lesen. Ja, Rettung kommt für die Zionstadt, wenn ihre Bewohner das Recht wieder achten, wenn sie zum Herrn zurückgekehrt sind und ihm die Treue halten. Das ist eine tolle Zusage. Wir dürfen umkehren, wir dürfen Rettung von Gott in Anspruch nehmen, der unsere Fehler und unsere Schuldhaftigkeit auf sich nimmt. Und im Übrigen, ihr seht alle, dass der Feuerlöscher rot ist. Jesus Christus hat am Kreuz sein Blut für uns vergossen, was auch rot ist. Und das erinnert uns daran, dass er löschen will mit seinem Blut, dass er die Schuld, die wir auf uns geladen haben, uns vergeben möchte. Ich betone, dass ich mich all in diese Dinge mit einschließe und Jesu Blut auch mir gilt. Diese Farbe, die in unserem Feuerlöscher hat, oder auch die Fahrzeuge, sind ja sogenannte Signalfarben. Rot gehört zu den Signalfarben. Und dieses Rot, ob es Jesu Blut ist oder so ein Feuerlöscher, haben was gemeinsam. Beim Feuerlöscher weiß ich, jawohl, der fällt auf, da ist er. Gleich bei Jesus. Sein Blut ist geflossen für mich und er ist da, er ist hier. Ich will einfach nochmal zusammenfassen. Erstens, Kontrolle verloren. Haben wir unsere Beziehung zu Jesus noch richtig in der Hand? Oder haben wir unser Leben die Kontrolle verloren und die Flammen, ich nenne es jetzt mal mit dem berühmt-berüchtigten Wort Sünde, greifen um sich und machen uns kaputt? Und zweitens, die Lage erkennen und einschätzen. Sind wir in der Lage, die Situation richtig einzuschätzen, die uns bedrückt? Können wir noch erkennen, wo wir stehen? Und drittens, wenn wir erkannt haben, richtig handeln. Ist uns bewusst, dass Jesus der Einzige ist, der uns richtige Handlungsweise für unser Leben, für unser Tun, für unser Verhältnis mit ihm anbietet. Und das soll uns unser ganzes Leben begleiten. Es wird immer wieder kommen, dass so ein kleines Flämmchen sich irgendwo bildet, aus welchen Gründen auch immer. Ob man Krach miteinander hat in der Gemeinde, Familie, zu Hause oder sonst wo. Dieses Flämmchen wächst und könnte groß werden. Aber Jesus ist da, auch dann, wenn wir ihn als Löscher brauchen. Besonders dann, wenn der Brand außer Kontrolle geraten ist. Aber bei Jesus gerät nichts außer Kontrolle. Er ist für mich, für dich, für uns da. Und auch dann, wenn wir uns ein bisschen zurückgezogen haben von ihm. Er möchte wieder Kontakt aufnehmen und möchte mit uns sein, möchte mit uns reden und möchte unser Begleiter sein. Eben der Feuerlöscher, den wir immer an der Hand haben. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr damit Erfahrung macht in eurem Leben. Alles Gute wünsche ich euch und Gottes Segen. Amen.